Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Mein Name ist Joshua Wiegand und heute ist Nadine Kloska bei mir zu Gast. Sie ist die geschäftsführende Gesellschafterin der Kloska Group. Das Unternehmen wurde von ihrem Vater Uwe Kloska in Bremen gegründet und ist heute der größte Systemlieferant für Schifffahrt, Werften und die maritime Industrie mit mehr als 800 Beschäftigten an 30 Standorten. Moin, Frau Kloska, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Frau Kloska, einmal etwas zugespitzt gefragt. Ist Kloska so etwas wie das Amazon der Schifffahrt oder greift diese Frage vielleicht ein bisschen zu kurz?
Das könnte man fast so ähnlich sehen. Bei uns gibt es ja so ziemlich alles, was ein Schiff braucht. Wir versuchen einfach alles liefern zu können, haben an unseren ganzen Standorten Leger, wo wir Ware direkt vor Ort haben, damit wir schnell handlungsfähig sind, schnell liefern können. Schiffe kommen bekanntlicherweise mal früher, mal später und da müssen wir einfach lieferfähig sein und bei uns gibt es einfach alles, was ein Schiff braucht.
Also vor allem flexibel sein, nehme ich an, das ist so das Stichwort, ne?
Ganz genau, Flexibilität steht bei uns ganz oben und ist immer extrem wichtig, dass wir flexibel handeln können und immer einsatzbereit sind.
Dann lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückschauen. Das Unternehmen wurde ja im Jahr 1981 von Ihrem Vater Uwe Kloska gegründet. Und zum heutigen Zeitpunkt ist die Kloska-Gruppe deutlich breiter aufgestellt als damals noch. Sie selbst sind im Jahr 2007 in das Unternehmen eingestiegen. Gab es bei Ihnen da einen konkreten Moment, in dem klar war, das ist jetzt mein vorbestimmter Weg oder war das eher so ein Prozess?
So einen richtig konkreten Moment gab es, glaube ich, nicht und vorbestimmt war es auch nicht. Das kam eher nach und nach und vielleicht dann sogar spontan, aber es gab sicherlich den Moment, wo ich natürlich irgendwann mal entscheiden musste, was möchte ich eigentlich tun. Ich bin habe erstmal BWL studiert und bin dann nochmal ins Ausland nach Australien, habe dort meinen Master in Business Administration, mein MBA gemacht. Und auch dieses Studium hat sich dann irgendwann mal dem Ende gewidmet und meine Eltern waren zu Besuch. Und mein Vater fragte dann mal ganz vorsichtig an, liebe Tochter, wie ist eigentlich so dein Plan? Okay. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, wobei ich sagen muss, da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, weil während des Studiums war es schon so, dass mich das Thema Unternehmen, unser eigenes Unternehmen immer mehr interessierte. Und man muss auch sagen, ich bin ja damit aufgewachsen. Meine Eltern haben es gegründet, mit einem Mitarbeiter angefangen, der damals sehr jung war, gerade ausgelernt hatte und auch bis zu seiner Rente bei uns war und gearbeitet hat. Von daher ist es immer irgendwie auch ein Teil von mir. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann entschieden und gesagt, nee, ich will das zumindest ausprobieren. Ich würde es bereuen, wenn ich nicht sage, ich möchte es wenigstens mal probieren, mir anschauen und sehen, wie es wird. Und das war dann quasi der ausschlaggebende Punkt. Bin dann von Australien nach Deutschland wieder gezogen. Kann ich keinem empfehlen, das im Winter zu tun. Ich war davor noch zwei Jahre in Spanien.
Kann ich nachempfinden, ja.
Ich war 4 Jahre in der Sonne, habe dann entschieden, im Dezember zurück nach Deutschland zu kommen. Das war ein bisschen ein Wetterschock. Aber
Bremen, ja.
Genau, zurück nach Bremen. Und ja, das war dann der Einstieg ins Unternehmen.
Nachfolge in einem Familienunternehmen ist ja selten ein gerader Weg. Man trägt den Namen und muss sich trotzdem die eigene Rolle auch in dem Unternehmen erarbeiten. Wie hat sich Ihre Rolle im Unternehmen verändert, vielleicht seit Beginn im Jahr 2007? Und wo steht das Unternehmen heute, wo es damals vielleicht noch nicht stand?
Also ich habe angefangen in Bremen, bin ja auch nach Bremen gezogen und habe dort erstmal im Personalbereich angefangen. Das ist vielleicht so ein Steckenpferd von mir, das war mir wichtig, wie das Personalmanagement abläuft. Mir ist auch wichtig, alle kennenzulernen. Aber auch da muss ich sagen, auch als Kind oder als Jugendliche bin ich immer mal mit auf Veranstaltung gewesen. Da gab es mal eine Weihnachtsfeier, dann gab es irgendeine Zusammenkunft, dann gab es irgendeinen Ausflug. Und meine Eltern wussten wahrscheinlich nicht, wohin mit mir, haben mich damit hingeschleppt. Das heißt, ich kannte tatsächlich oder viele kennen mich, seitdem ich Kind oder Jugendliche bin. Und als ich angefangen habe, war das dann schon immer sehr nett und immer alle sehr positiv. Ich glaube schon, dass alle das gut fanden und auch positiv gesehen haben, dass ich gesagt habe, komm, ich steige auch mit ins Unternehmen ein. Und nun bin ich auch jemand, glaube ich, der nicht da reingeht und sagt, so jetzt, ich bin hier irgendwie Nadine Kloska, das ist für mich irgendwie Nebensache. Und ich bin jemand, der unterhält sich mit den Leuten und fragt viel und möchte viel wissen und erklärt es mir, ihr seid die Fachleute, nicht ich. Ich kam ja irgendwie frisch vom Studium, noch ganz grün hinter den Ohren. Und das war aber immer ein guter Einstieg. Und klar, heute haben wir uns weiterentwickelt, ne? Die ganze Unternehmensgruppe hat sich weiterentwickelt, wir sind weiter gewachsen, da passt man Strukturen an, da passt man die Organisation ein bisschen an, man geht mit der Zeit, da hat sich sicherlich das eine oder andere über die Jahre hinweg verändert.
Darüber sprechen wir später auch nochmal. Mich würde zunächst einmal interessieren, wie Sie Ihre eigene Rolle in der Kloska Group beschreiben würden. Also Sie sind geschäftsführende Gesellschafterin. Wie sieht da so Ihr Tag aus?
Das ist das Schöne in der Schiffsausrüstung. Da gleicht kein Tag dem anderen. Man fängt morgens an und hat irgendwie im Kopf, was man erledigen möchte und welche Termine man hat und was man machen möchte. Und jeder Tag kommt dann doch anders als geplant. Das ist das, was den Beruf und auch die Branche, glaube ich, so interessant macht und auf jeden Fall nicht langweilig. Und meine Rolle ist natürlich gewachsen. Irgendwann bin ich in die Geschäftsführung mit eingestiegen, bin jetzt geschäftsführende Gesellschafterin. Mein Vater ist operativ nicht mehr mit am Steuer, ist klar, ist noch kommt noch jeden
beratend
Tag,
ne?
Beratend auch zur Seite, genau. Aber klar, die Verantwortung liegt bei mir. Am Ende die letzte Entscheidung, das letzte Wort habe ich. Aber es ist so, dass unsere Führungskräfte sehr eigenverantwortlich alle arbeiten und die wissen auch sehr gut, wann sie mich dann anrufen und wann sie sagen, Mensch, das müssen wir mal besprechen, ein spezielles Projekt oder irgendwas läuft nicht ganz so gut, dann spricht man drüber, dann tauscht man sich aus und dann stelle ich viele Fragen und wir beraten uns untereinander und gegenseitig und dann, klar, wird die Entscheidung getroffen. Am Ende ist es natürlich eine große Verantwortung, aber es macht unheimlich viel Spaß. Ich habe ein tolles Team an der Seite. Ich sag mal, man muss immer so ein bisschen das Gehen haben, verrückt zu sein für die Schiffsausrüstung, vielleicht auch für die Schifffahrt, weiß ich nicht genau. Also man muss einfach Bock haben und wir sind einfach ein tolles Team, wir machen es zusammen. Das ist auch schon immer so unsere Kultur, das habe ich sicherlich auch von meinen Eltern, von meinem Vater mit übernommen. Ich sage mal, wir nennen das diese Open-Door-Policy, das ist nicht so hierarchisch bei uns, die Hierarchien sind ganz flach, die Tür steht immer auf und es ist auch wirklich so gelebt, dass jeder einfach reinkommen kann und mal eben einen Schnack abhalten kann oder wenn er Sorgen hat oder eine Frage hat, einfach mal reinkommt und völlig egal, welchen Job er bei uns ausübt. Und das ist uns wichtig, das ist einfach unsere Unternehmenskultur.
Das prägt wahrscheinlich auch so ein Familienunternehmen im Gegensatz zu vielleicht größeren Konzernen, die da ganz anders strukturiert sind. Gibt es gewisse Entscheidungen, die man in diesem Familienunternehmen anders trifft? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Ich glaube, Familienunternehmen treffen erstmal grundsätzlich Entscheidungen sehr viel schneller als Konzerne. Ich glaube, das macht ein Familienunternehmen stark und das ist bei uns auch so. Es ist dynamischer und dann, haben wir den Luxus, dass wir einfach entscheiden können. Mhm. Also da steht irgendwas an, wir besprechen uns und zack, entscheiden wir es. Ja. Da muss man nicht noch irgendwelche Gremien fragen und das sind auch ganz individuelle Entscheidungen, die man dann trifft. Vielleicht trifft man auch mal etwas aus dem Bauch heraus, das kann sicherlich auch mal passieren. Ja. Aber das daraus geht einfach schneller. Genau.
Jetzt wollen wir einmal vom Thema Unternehmensentwicklung auf die aktuelle Lage schauen. Da gibt es ja gewisse geopolitische Situationen, die uns allen nicht entgangen sind, die Lage auch für Sie wahrscheinlich nicht wirklich vereinfacht haben. Stichwort gestörte Lieferketten, unsichere Seewege, Spannungen im Persischen Golf zum Beispiel. Welche Rolle spielt ein internationales Netzwerk dabei, um die Kunden in solchen Situationen zuverlässig zu versorgen?
Das spielt, denke ich, eine sehr große Rolle. Wir haben durch unser Catering-Service, den wir bieten Catering sowohl Proviant als auch Stores, Consumables, das Consumable Catering an, haben wir ein großes Netzwerk weltweit, wo wir Partner haben, die dann auch für uns in unserem Namen abgestimmte Produkte, abgestimmte Qualitäten liefern können. Und ich sag mal, gerade in der Corona-Krise haben wir das festgestellt, als ja wirklich die Häfen von heute auf morgen einfach dicht waren, die Schiffe aber natürlich versorgt werden müssen, da sind schließlich Menschen an Bord, die brauchen was zu essen, was zu trinken, Da hat uns unser Partnernetzwerk sehr, sehr gut geholfen, dass wir eben in der Lage waren, trotzdem alle Schiffe weltweit weiterhin zu beliefern.
Das heißt, Sie haben dann auch gewisse Strategien entwickelt. Sie haben selber gesagt, in Corona-Pandemie vielleicht das erste Mal dann auch mit solchen Situationen umzugehen und die Kontakte auch entsprechend genutzt, so verstehe ich das.
Absolut. Ich glaube, durch Corona haben wir grundsätzlich alle viel gelernt oder auch einiges daraus mitgenommen. Und gerade da hat man gemerkt, dass wie wichtig doch die Lieferketten sind, beziehungsweise wie schnell sowas auch mal ins Wanken kommen kann. Mhm. Und da haben wir natürlich nachhaltig uns aufgestellt, waren schon so aufgestellt, aber halten das nachhaltig nach, dass das auch so bleibt und wir da weiterhin gut aufgestellt sind.
Und jetzt nochmal ein bisschen tiefer nachgefragt, merken Sie konkret auch schon, dass gewisse Produkte nicht ankommen oder nicht in Time ankommen? Merken Sie da schon Auswirkungen auch?
Aktuell, was den Einkauf angeht, merken wir das noch nicht. Wir merken hier und da Preissteigerungen kommen natürlich. Das ein oder andere Schiff kommt da jetzt ja auch gerade nicht raus, liegt da. Wir sind aber trotzdem in der Lage, das zu versorgen. Da bleibt es spannend, was noch passiert.
Jetzt ist die Klosker Group nicht nur national unterwegs, wie vielleicht in der Anfangszeit, sondern international auch. Wie ist Klosker da im Markt positioniert?
Wir haben eigenen Standort in Belgien, in Antwerpen und in Holland, Rotterdam. Wir sind in Polen selbst vertreten mit drei Niederlassungen. Und wir haben Representative Offices in Singapur, Shanghai und Hongkong.
Also eigentlich alle Schifffahrtsdestinationen.
Genau, alle wichtigen gegrasen oder haben wir damit abgedeckt und haben auch einen eigenen Mitarbeiter in Singapur, der für uns dort Ansprechpartner ist. Und sind dann darüber hinaus, was wir ja gerade schon angesprochen haben, mit unserem Partnernetzwerk einfach sehr gut international aufgestellt.
Und Sie beliefern neben der klassischen Schifffahrt auch Werften die Offshore-Industrie. Auch spannend, was ja auch ein wachsender Markt ist, aber auch den Cruise-Bereich. Wie unterschiedlich sind da die Kundengruppen und ihre Anforderungen?
Die Artikel überschneiden sich ja sehr, aber die Qualitätsansprüche sind schon unterschiedlich. Offshore hat da ganz andere Qualitätsanforderungen als, ich sage jetzt mal, durchschnittlich normale Handelsschifffahrt. Ja. Und Kreuzschifffahrt ist sicherlich auch nochmal anders, aber wir decken alles ab. Wir sind ja auch nicht nur Schiffsausrüster oder in der Schifffahrt tätig. Wir sind auch Lieferant und Servicedienstleister in der Industrie. Und in der Industrie ist die Qualität eh nochmal eine andere. Da werden sehr viel mehr Markenprodukte, explizite Markenprodukte nachgefragt. Mhm. Und da sind wir halt als Industrielieferant ebenfalls sehr gut aufgestellt, sodass wir immer eine Zwei-Qualität, manchmal auch Drei-Qualitäten-Strategie fahren können.
Und in welcher Branche sehen Sie da einen gewissen Emerging Market? Also wo denken Sie, liegt da die Zukunft?
Also von den Branchen, denke ich, liegt da in allen Bereichen die Zukunft. Wir sehen es in der Handelsschifffahrt, gibt es gerade sehr viele Neubauprogramme, die wächst weiter. Wir sehen es bei der Kreuzschifffahrt. Die Kreuzfahrten sind ausgebucht. Mhm. Auch da gibt es Neubauprogramme, die gebaut werden. Und im Offshore-Bereich, gerade erneuerbare Energien, ist ja ein Thema, was, denke ich, immer noch also sehr viel Zukunft drinsteckt und wachsen wird. Ja,
Kreuzschifffahrt ist auch schon das richtige Stichwort. Sie haben eine Partnerschaft mit AIDA und auch mit der Cruise-Branche generell sind Sie viel eingebunden. Welche Rolle spielen diese Partnerschaften?
Genau, wir betreiben hier in Hamburg, betreiben wir das nordeuropäische Zentrallager für AIDA Cruises. Das ist die Logistikseite, die wir für die Kreuzschifffahrt oder für in dem Fall für AIDA Cruises machen. Und dann sind wir auch, ich sage jetzt mal, ganz normaler Lieferant für die Kreuzschifffahrt, unter anderem für AIDA, aber auch für andere.
Für Proviant dann, oder?
Kreuzfahrtgesellschaften. Gar nicht unbedingt auf Proviant spezialisiert. Das machen wir auch, ist aber eher ein kleinerer Part. Es ist dann mehr Verbrauchsartikel technischer Art, Stores und Consumables, die wir dort liefern.
Sie haben einmal gesagt, wenn man ein Schiff umdreht und schüttelt, liefern wir alles, was herausfällt.
Das ist richtig. Das ist richtig. Das sage ich immer gerne. Insbesondere sage ich das gerne, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die nicht aus der Schifffahrt kommen, um zu erklären, was eigentlich Schiffsausrüstung ist. Und hinzufügen tue ich noch bei dem Satz, und die Ersatzteile, die hoffentlich nicht rausfallen, weil sie fest verschraubt sind.
Wichtiger Zusatz.
Richtiger Zusatz, genau, die liefern wir nämlich auch, weil auf so einem Schiff, das darf man nicht vergessen, ich sage mal, es ist wie eine kleine Stadt, da leben Menschen, die leben dort nicht nur, die arbeiten dort auch und am Ende brauchen die einfach einmal alles. Das fängt an mit Proviant, die müssen natürlich versorgt werden und möchten gut essen. Und gerade das Essen muss stimmen, wenn das nicht schmeckt, dann kann die Stimmung mal ganz schnell sinken. Da hatte ich eben schon erwähnt, bieten wir unseren Catering-Service, wo wir auch Menüplanung oder mit Menüplanung unterstützen, wo wir auch unterstützen, in welchen Häfen man die besten Produkte kriegt und also sowohl qualitativ als auch auf die Kosten geguckt, dass wir das Budget einhalten können. Dann braucht man natürlich alles in der Küche. Ich sage immer Pötte, Pannen, Besteck, das liefern wir alles. Dann schlafen die Menschen dort. Also wir liefern auch ständig Matratzen fürs Bett oder Bettzeug braucht man vor Ort. Die haben eine Werkstatt an Bord, wo wir Werkzeug liefern. Arbeitsschutz ist ganz wichtig. Ist ja eine, also einmal eine alles von Stadt A bis Z. Dann brauchen sie aber natürlich auch, müssen sie festmachen, wenn sie im Hafen sind. Wir liefern auch Festmacher. Okay, dann ist wichtig, dass die Motoren funktionieren, die Maschinen laufen. Ja. Wir haben Servicekräfte, die weltweit im Einsatz sind und Überholungen oder Reparaturen durchführen. Das ist halt alles wichtig und wird alles an Bord gebraucht. Oder Reinigungsmittel fällt mir auch noch so ein, braucht man auch. Also alles, was ein Haushalt braucht, braucht man eigentlich auch an Bord.
Das ist alles wichtig, sagen Sie schon. Trotzdem die Frage, welche Bereiche werden in der Schiffsausrüstung tendenziell eher häufiger unterschätzt?
Ich glaube, unterschätzt wird bei der Schiffsausrüstung, dass wir Schiffsausrüster für die Lieferung eine einzige Chance haben. Wir haben ein minimales Zeitfenster. Das Schiff ist nur ein paar Stunden im Hafen. Wir kriegen ein Zeitfenster, wann wir liefern können. Und da muss aber auch alles stimmen. Erstmal müssen wir pünktlich da sein. Dann müssen wir die richtige Menge liefern. Und dann müssen wir auch die richtige Ware liefern. Wir dürfen nichts vergessen. Man muss sich vorstellen, wenn wir liefern und wir vergessen die Milch, das ist ziemlich blöd. Dann kann der Koch nicht mehr das kochen, was er eigentlich kochen wollte oder was auf dem Menüplan stand. Da muss er alles umplanen und so ein Schiff kann ja nicht mal eben anhalten und sagen, so, ich springe doch mal eben schnell beim Supermarkt rein und der nächste Hafen ist vielleicht noch weit entfernt. Und wenn Sie fragen, was wird unterschätzt, vielleicht nochmal so ein Fun Fact, was, denke ich, jeder nachvollziehen kann, ein wichtiger Artikel, den man aber jetzt nicht unbedingt sofort auf dem Schirm hat, ist Toilettenpapier. Und ich habe mir den Spaß gemacht, das einmal nachzuschauen. Wir haben letztes Jahr 2,8 Millionen Toilettenpapierrollen geliefert.
Das kann man sich vorstellen.
Da kann man noch mal sehen, wie wichtig das doch ist. So Kleinigkeiten, banale Dinge, die aber eben doch wichtig sind, dass es da ist.
Das heißt, Toilettenpapier ist dann mit Abstand auch das am häufigsten gelieferte Produkt nach...
Auf jeden Kilo Fall, auf jeden Fall in den Top 10 sicherlich unserer Wahnsinn. Produkte, die wir liefern, auf jeden Fall.
Wenn man über Schiffsausrüstung spricht, denkt man auch oft an große Handels- und Kreuzfahrtschiffe, wie eben schon gesagt. Es gibt aber auch kleinere und speziellere Nischen, zum Beispiel die Yachtausrüstung. Inwiefern spielen die auch eine Rolle? Also ist das...
Genau, wir sind ja sehr breit aufgestellt, gar nicht, also wir liefern sicherlich ein bisschen mehr als ein ganz klassischer Schiffsausrüster. Nische, ja, unter anderem machen wir auch Yachtausrüstung, wir liefern Yachten mit Dingen, die sie brauchen. Wir haben viele Werkstätten, wir bieten Service an, wir haben eine Hydraulikwerkstatt, Lastaufnahmemittel machen wir, wir liefern Festmacher und können die auch selbst auf die Länge zuschneiden und selbst die Augen spleißen. Wir haben eine Netzmacherei, liefern Netze für die Hochseefischerei.
Befindet sich die Netzmacherei?
Die ist in Rostock. Okay.
Ist Just-in-Time in der Schiffsausrüstung überhaupt noch realistisch? Das ist ja immer so ein Begriff gewesen. Oder geht der Trend wieder verstärkt zu Vorräten und damit auch zum Lagern?
Just-in-Time ist insofern aus Sicht des Schiffes natürlich etwas, was der Schiffsausrüster jeden Tag eigentlich leisten muss. Es kommen kurzfristige Anfragen und wir müssen schnell liefern. Wir als Kloska erlauben uns, man muss schon fast sagen, den Luxus, dass wir an allen unseren Standorten ein Lager haben und was gut bestückt ist und sehr viel Lagerware vor Ort haben, damit wir eben schnell reagieren können. Denn in der Schifffahrt ist es ja so, ein Schiff kommt meistens nicht genau dann, wann es avisiert wurde, sondern ein bisschen früher oder ein bisschen später. Ja. Und da müssen wir einfach lieferfähig sein. Ja. Das ist sicherlich nach wie vor so.
Und da gab es doch letztens auch einen Fall bei Ihnen, der sehr besonders war. Vielleicht wollen Sie da ein bisschen zu erzählen.
Genau, das erzähle ich gerne, wenn man auch mal gefragt wird, was ist denn so Besonderes in der Schifffahrt oder wofür was macht Schiffsausrüstung aus? Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wofür wir als Kloska auch stehen und wie dynamisch Schiffsausrüstung sein kann. Ich meine, das war Ende 2024. Da ist der Tanker, die MV Annika, in Brand geraten auf der Ostsee. Da gab es auch einen großen Einsatz von Rettungskräften. Die Crew wurde gerettet. Das Schiff wurde in der Ostsee dann gelöscht. Aber es wurde in den Hafen geschleppt und es musste irgendwie festmachen. Aber die Festmacher waren verbrannt. Also konnte das Schiff nicht festmachen. Und da wurden wir an einem Freitag.
Also nicht die Menschen,
sondern, genau. Gott,
ja, sondern genau. Die Taue.
Die Taue, genau. Okay, die Taue, okay, um das Schiff dann im Hafen von Rostock festmachen, festbinden zu können. Ja. Und da wurden wir an einem Freitagabend um 8 Uhr angerufen. Und man hat uns auch erreicht, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Und dann haben wir Kollegen zusammengerufen, die sich dann auf den Weg gemacht haben, nochmal in die Firma, in die Werkstatt. Und die haben die Festmacher auf die richtige Länge zugeschnitten und haben die Augen reingespliced und haben dann nachts gegen 12:30 haben die dann die Festmacher ausgeliefert in den Hafen und das Schiff konnte festmachen. Und ich erzähle das immer so gerne, weil das ist so ein bisschen das, wofür wir stehen, nämlich gibt's nicht, geht nicht. Und so ein Schiffsausrüster muss meiner Meinung nach einfach immer für das Schiff da sein und immer für den Kunden, weil gerade die Schifffahrt kann sehr spontan sein und da passiert einfach immer was. Ein zweites Beispiel, das ist relativ aktuell, hatten wir einen Anruf, ein Schiff durfte nicht auslaufen, brauchte Manometer. War das tatsächlich auch in Hamburg der Fall. Bei Lieferanten in Hamburg waren entweder viele gar nicht erreichbar oder nicht verfügbar und wir hatten es in Hamburg tatsächlich auch nicht auf Lager, aber in Bremen, in unserer Hydraulikabteilung, haben wir sogar eine Eigenmarke dafür, die heißt Ukta, war es auf Lager, also haben wir einen Kollegen, hat sich ins Auto gesetzt in Bremen und ist mal eben schnell hergefahren, hat die Manometer ins Auto gepackt und hat angeliefert, also wir hatten einen Anruf und 2 Stunden später war es halt an Bord.
Und das ist wieder das Stichwort vom Anfang, Flexibilität.
Flexibilität, genau. Ja. Und das ist das, was für mich diese Schifffahrt ausmacht. Mhm. Und das ist das, warum es einfach nie langweilig wird, weil einfach immer
unvorhergesehene Sachen
auch. Immer passiert irgendwas, genau, und immer bleibt es spannend.
Ja, das ist tatsächlich spannend. Und Sie hatten vorhin im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie sogar fast bei einer Wahlrettung mitgewirkt haben.
Genau, sie hatten mich gefragt, Mensch, was ist denn mal so was ganz Ungewöhnliches, was sie gemacht haben? Und weil das gerade so ein ganz aktuelles Thema ist, fiel mir da jetzt genau das ein. Wir wurden, genau, Timmy, die Wahlrettung ist ja in aller Munde. Mhm. Und wir wurden auch da angerufen und es war natürlich auch dringend und es wurde ein Netz gebraucht mit einer speziellen Anforderung. Und das haben wir dann auch ganz kurzfristig innerhalb eines Tages, innerhalb ein paar Stunden, haben wir dieses Netz vorbereitet. Und das war für das erste Konzept, was die berichtet hatten, wie sie es machen wollen. Das war ein Netz und dann war da noch eine Plane mit eingearbeitet. Mhm. Das haben wir hergestellt. Das kam jetzt letztendlich nicht zum Einsatz, weil die ihr Konzept ja nochmal geändert haben. Aber wir haben auch noch ein etwas nicht ganz so komplexes Netz, ein zweites Netz geliefert und weiß nicht, wer es gesehen hat. Das ist das Netz, was jetzt was hinten in der Batsch angebracht wurde. Das Netz kommt auch von uns. Und das sind dann aber ja schon auch so Aufträge oder also Anfragen, wo man so ein bisschen am Ende jetzt mitgefiebert hat. Auf einmal waren alle so, ja, Mensch, das Netz ist von uns, das müssen wir uns angucken und ja, schafft der Timmy das und so. Und jetzt sind wir ganz froh, dass er in der Batsch ist und jetzt geht hoffentlich alles gut.
Das bewegt ja das ganze Land.
Ja, genau.
Ja. Wir hoffen zum Ausstrahlungsdatum natürlich, dass der Wahl auch wieder in Freiheit ist.
Absolut.
Abwechslungsreich ist natürlich auch neben den Aufträgen, die Sie haben, wahrscheinlich auch die Ausbildung, nehme ich an. Und wenn wir über die Zukunft der Schifffahrtsbranche, aber auch der Ausrüsterbranche sprechen, dann gehört Nachwuchs natürlich auch unbedingt dazu, weil ohne Nachwuchs gibt es auch keine Zukunft für die Wirtschaft. Und welche Ausbildungsberufe oder Praktika oder Karrierewege bieten Sie überhaupt an?
Ausbildung spielt bei uns schon immer eine wichtige Rolle. Wir haben immer ungefähr zwischen 10% und 12% Auszubildende, bieten kaufmännische Berufe an. Wir bieten, also wir haben es ja gerade schon gesagt, zum Beispiel auch Netzmacher, also Bürokaufleute, große Außenhandelskaufleute, Industriemechaniker, sind wir sehr vielseitig aufgestellt und nehmen das auch ernst. Und es wird natürlich nicht einfacher, Auszubildende zu finden, aber ist ein wichtiger Sektor und wer bei uns eine Ausbildung macht, in der Regel hat er immer die Chance, dass er auch dann übernommen wird. Und wir haben auch, also finde ich auch immer nett, wir haben auch einige Beispiele, wo Kollegen bei uns gelernt haben und dann Karriere machen bei uns und immer noch nach etlichen Jahren immer noch dabei sind. Ne? Also das und
müssen,
macht Spaß.
Müssen Sie aktiv dafür werben, wie es vielen Unternehmen ja auch mittlerweile geht?
Klar, also das ist bei uns sehr standortabhängig, aber grundsätzlich muss man da heutzutage sehr viel mehr für tun als damals, als ich vielleicht noch angefangen habe in der Firma. Da haben wir ja wirklich ganz, ganz viele Bewerbungen jedes Jahr bekommen. Das ist deutlich weniger geworden. Und dann ist es ein wenig standortabhängig, aber wir tun schon einiges dafür und ja, versuchen auf uns aufmerksam zu machen und darzustellen, dass wir halt auch ausbilden.
Und ist dieses Berufsfeld für junge Menschen sichtbar genug?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das mehr geht immer. Man könnte es noch sichtbarer machen. Ich glaube, man muss auch versuchen, einfach die jungen Menschen mehr anzusprechen, indem man mehr Social Media benutzt, wo die Leute einfach, die jungen Menschen einfach mehr zu Hause sind und sich mehr, ja, sich mehr informieren. Da muss man einfach mitgehen und da geht sicherlich, also mehr geht, glaube ich, immer.
Jetzt haben Sie ja Anfang dieses Jahres eine große Ehre gehabt und sind zu einer der drei Schafferinnen bzw. Schaffer in Bremen ernannt worden. Und wie war diese Erfahrung für Sie? Also Sie standen ja wirklich da im Rathaus in Bremen und haben vor der gesamten Branche auch eine Rede gehalten und unter anderem auch den Maersk-CEO Vincent Clark kennengelernt. Beziehungsweise vielleicht kannten Sie sich auch schon vorher. Wie war da Ihre Erfahrung?
Ja, das war natürlich ein ganz besonderes Ereignis. Das war sehr aufregend und das war sehr toll. Das ist eine ganz traditionelle Veranstaltung, rein für den guten Zweck. Man sammelt ja Spenden für das Haus Seefahrt oder für Seefahrtsleute. Und man darf nicht vergessen, es gibt jedes Jahr drei Schaffer, die das ausrichten und die es auch organisieren. Da ist keine Eventfirma dazwischen oder so. Das war schon eine große Aufgabe. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn dann der Tag endlich kommt, wenn es stattfindet, na, dann ist es vielleicht noch aufregender oder umso aufregender. Aber es ist dann auch einfach toll, dass es dann endlich der Tag ist, wenn es stattfindet. Und ich muss sagen, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Es ist einfach ganz imposant in so einem Rathaus und die ganzen Männer im Frack. Also das macht schon viel her. Und ich glaube, unsere Veranstaltung war eine sehr gelungene Veranstaltung. Klar, Herrn Vincent Clark dabei zu haben, und nein, ich kannte ihn nicht vorher, habe ihn dann dort kennenlernen dürfen und er hat auch eine tolle Rede gehalten. Und wir drei Schaffer dieses Jahr kamen auch alle aus der Schifffahrt, respektive in meinem Fall Schiffsausrüstung, sodass das natürlich noch mehr Sinn machte und zu uns passte, dass der Ehrengast von einer Reederei kommt, von Maersk. Das war ganz toll und die Rede, klar, das war aufregend, man kriegt das Thema ja auch vorgegeben, ist nicht so, dass man sich was ausdenken darf, ne? Die halten die Tradition sehr hoch. Meine Rede war auf Bundespräsident und Vaterland, da musste ich dann schon den einen oder anderen Tag mal einmal drüber nachdenken, was ich denn eigentlich sagen möchte und ist auch 15, 20 Minuten lang, also jetzt auch keine kurze Rede, aber das war einfach toll, hat auch am Ende hat Spaß gemacht und
ist eine große Ehre
und war eine große Ehre und ja, da zähle ich heute noch dran. Also ist
wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen und auch vielleicht sogar zukünftige Geschäfte zu machen, nehme ich an.
Klar, man trifft natürlich viele Leute aus der Schifffahrt, man lernt Menschen kennen aus der Schifffahrt, die man vorher noch nicht kannte, knüpft Kontakte und kann man natürlich ausbreiten dann.
Alles klar. Aber eine exklusive Partnerschaft mit Maersk ist nicht zustande gekommen bisher, oder?
Nee, so viel Zeit war da nicht, so tief in die Gespräche einzusteigen. Ja. Das kommen wir vielleicht nochmal nach.
Kann aber nochmal angeknüpft werden.
Ja, genau.
Alles klar, Frau Kloska. Vielen Dank für diese Einblicke und für das tolle Gespräch mit Ihnen. Und ja, wir haben wieder auch einiges gelernt über die Schiffsausrüster. Es war mir ein großes Vergnügen mit Ihnen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.